Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Natascha Eckert. Heute klären wir, ob Männer und Frauen unterschiedlich investieren sollten und falls ja, warum eigentlich. Wir klären auch, was man in einer Partnerschaft bei den Finanzen bedenken sollte und was im Fall einer Scheidung oder eben auch Auflösung der gemeinsamen Finanzen beachten sollte. An meiner Seite habe ich heute Madame Moneypenny, genauer gesagt Natascha Wegelin. Sie gründete 2015 das Unternehmen Madame Moneypenny und hat einen eigenen Podcast mit dem Namen Own It, der Female Finance Podcast. Sie ist auch Autorin und Speakerin und all das macht sie zum Thema finanzielle Selbstbestimmung. Herzlich willkommen, Natascha.
Danke für die Einladung, Natascha. Wunderschöner Name.
Auf jeden Fall. Bevor wir tief ins Thema einsteigen, hier ein wichtiger Hinweis. Es lohnt sich, uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört, zu abonnieren. Dann verpasst ihr nie eine neue Folge. Ja gut, Natascha, kannst du eine prägende Erfahrung vielleicht aus deiner eigenen Investitionsgeschichte teilen, die deine Sichtweise auf Finanzen verändert hat?
Ja, vielleicht sogar zwei. Meine erste Erfahrung mit dem Thema Finanzen war nämlich nicht ganz so positiv. Ich bin nämlich bei einer Finanzmaklerin gelandet damals und die ja hat es recht leicht, mir alle möglichen Sachen zu verkaufen, sag ich mal. Angefangen von einer privaten Rentenversicherung gekoppelt an eine BU und so weiter und dann wollte sie mir irgendwann auch aktive Aktienfonds verkaufen. Da habe ich dann doch nochmal ein bisschen genauer nachgefragt. Das war so eine Erfahrung, wo ich dachte, irgendwie nicht so schön, ne? Also dass ich so blank bin auf dem Thema und ich wusste ja nicht mal, welche Fragen man stellen sollte. Ne? Dann fragen sie einen, ja, haben Sie denn noch Fragen? Ich denke so, ja, ich war keine Ahnung, worüber du jetzt in anderthalb Stunden mit mir gesprochen hast. Also, ich weiß, ich sollte welche haben, aber ich war einfach so, also einfach nicht informiert. Ne? Und das war ein ganz ungutes Gefühl, das dann auch so ein paar Jahre später herauszufinden, so, ah, ja, das war irgendwie jetzt nicht ganz so das schönste Produkt, was sie mir da verkauft hat. Aber dann eine positive Erfahrung, das ist vielleicht eher so ein bisschen breit gefächert, als ich dann verstanden habe, wie das mit dem Investieren geht. Also, dass ich Geld einzahle in einen Sparplan, mir davon Aktien kaufe, ETFs kaufe und der Zinseszinseffekt so schön wirkt, dass ich irgendwann mehr Geld durch Zinsen bekomme, als das, was ich eigentlich selber einzahle. Und das war bei mir so ein Aha-Moment, dass ich dachte, wow, ja, ich zahle irgendwie 36.000 Euro ein und daraus werden 120.000. Das heißt, ich habe den Großteil mit Zinsen eigentlich verdient, wenn man jetzt mal eine Rendite von 7% nach 30 Jahren annimmt. Und das war schon ein sehr großer Aha-Moment, ja.
War das ein schleichender Prozess oder war das wirklich ein Moment, wo du auf dem Sofa saßt und dann auf dem Handy?
Ich glaube, es war so ein schleichender, also das eher so theoretisch zu verstehen, aber dann irgendwann auch es ganz praktisch zu sehen, ne? Also ins Depot reinzugucken und dann steht da irgendwie plus 80%. Ich denke, das kann ja nicht wahr sein. Also ist ja Wahnsinn. Ja, also mit Corona-Krise und allem Möglichen mitgenommen, weil es nicht nur ein Jahr das gut gelaufen ist, sondern halt über einen relativ langen Horizont, dass ich echt so dachte, wow, ja, das ist wirklich eigentlich Magic und unbegreiflich, wie man es nicht machen kann.
Dann steigen wir mal gleich tiefer ins Thema ein. Und zwar heute geht es ja auch um Geschlechterverteilung, Finanzen in der Partnerschaft. Grundsätzlich, warum ist das Thema Finanzen und Investments in unserer Gesellschaft eigentlich so stark mit dem Geschlecht verknüpft?
Ja, ich glaube, das kommt einfach daher, dass wir halt immer noch ja, ein gewisses Rollenverständnis in unseren Köpfen haben. Ne? Das ist auch alles noch gar nicht so lange her, dass man das offener denkt. Also meine Oma durfte noch kein eigenes Konto haben. Meine Oma durfte noch nicht ohne die Zustimmung von meinem Opa arbeiten gehen. Ne? Das ist gerade mal zwei Generationen her. Das ist noch lange nicht raus aus dem System und noch lange nicht raus aus den Köpfen und aus der Gesellschaft. Und genau so, ne, wie ich das gerade beschrieben habe, also mein Opa war derjenige, der das Geld rangeholt und hat auch die Finanzen sozusagen verwaltet, obwohl das viele Frauen ja früher auch schon gemacht haben, dann so das Haushaltsbuch und so weiter. Aber verknüpft ist das Thema eher immer noch mit den Männern. So. Und wie gesagt, ich glaube, das ist einfach historisch so. Das dauert einfach noch, bis wir uns ein bisschen rauslösen. Das ist auch dafür verantwortlich. Also es ist ein bisschen so ein selbstverstärkendes System auch. Ne? Also wir bekommen diese Muster mit, diese Glaubenssätze mit, Finanzen sind Männersache und so weiter. Und das führt eben dazu, dass Frauen sich das auch nicht zutrauen. Es gibt eine Studie von Fidelity Investments von 2021, und die besagt, dass sich nur 33% der Frauen zutrauen, eigene Anlageentscheidungen zu treffen. Obwohl wir auf der anderen Seite sehen, dass wenn Frauen Entscheidungen treffen, sie sehr gute Finanzentscheidungen treffen, weil sie bekommen mehr Rendite. Ja, das sind teilweise, je nachdem welcher Studie man so glauben will, aber 1,8 bis ich glaube 2,1% mehr Rendite. Das ist schon ordentlich. Ne? Also es zeigt ja, da ist irgendwas. Ja? Also irgendwas machen wir jetzt im Vergleich besser als die Männer. Und trotzdem haben Frauen da so innere Blockaden und das kommt, glaube ich, hängt ganz stark zusammen mit diesem Rollenverständnis, mit dieser Rollenverteilung, die ja auch übers eigene Leben hin auch immer mal wieder ich sage jetzt mal so, einrastet. Ne? Also in dem Moment, wo eine Frau ein Kind bekommt und in einer Partnerschaft ist, da bleibt die Frau halt zu Hause. So, und der Mann geht weiter arbeiten, was ja erstmal auch biologisch sozusagen Sinn ergibt. Und dann geht's aber los mit Teilzeit und so. Und wer macht die Care-Arbeit? Und da rutschen halt, also spätestens da rutschen ganz viele Paare und Familien, die immer gesagt haben, 50-50, ja, wir teilen das alles auf. Ab da geht eigentlich alles den Bach runter, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, in der Praxis umzusetzen und auch durchzuhalten. In dem System, in dem wir halt auch leben, ne? Wo man sagt, jetzt in Deutschland Ehegattensplitting, es wird incentiviert, dass die Frau oder derjenige, der weniger verdient, das sind meistens die Frauen, zu Hause bleibt und so weiter. Also es sind sehr viele verschiedene Faktoren, die da leider eine Rolle spielen.
Jetzt hast du ein paar Normen, gesellschaftliche Normen schon an Erwartungen an Frauen vor allem angesprochen. Mhm. Gibt es da vielleicht noch Beispiele davon, welche gesellschaftlichen Normen und Erwartungen Frauen oder vielleicht auch an Männer sozusagen gestellt werden und deshalb das Investitionsverhalten so anders ist?
Naja, an Frauen, also Frauen sollen ruhig sein und zufrieden sein. Sollen zufrieden sein mit dem, was sie haben. Und sobald Frauen aufmüpfig werden, sage ich jetzt mal, und eine Karriere haben wollen und ein Kind und irgendwie eine Beziehung und noch dies und noch das, es ist oft so, also es wird wenig gefeiert, sage ich mal. Ja, also Erfolge von Frauen sind, du bist schwanger und du bist verheiratet. Ja, dann Strich drunter immer gutes Leben gehabt. Es wird selten, ich sage es mal, eine Beförderung so richtig gefeiert oder ein neues Business, was man startet, so richtig gefeiert oder auch mal die Scheidung gefeiert oder so, ja. Also wir werden da sehr, ja, eben in diese Konstrukte reingepresst, so, was ist unsere Aufgabe in dieser Welt, ja, das ist Caring, das ist dafür zu sorgen, dass es allen gut geht, das ist sich ein bisschen im Hintergrund zu halten, ja, nicht zu aufmüpfig zu sein, nicht zu bossy zu sein. Gibt auch ganz viele Wörter, die nur auf Frauen zutreffen, ne? Also ich habe noch nie gehört, dass ein Mann bossy ist, ja, der selbstbewusst. Frauen sind bossy und viel zu ambitioniert und will viel zu viel und geldgeil und so. Und ja, also es ist auch so, dass Frauen sich selber auch weniger Kompetenz da selber zuschreiben. Ich hatte gerade schon gesagt, das Selbstvertrauen, was halt mangelt. Und so die fehlende Kompetenz, die uns angeredet wird, sowohl von Frauen als auch von Männern. Ja, also Befragungen ergeben tatsächlich, dass sozusagen alle den Frauen weniger zutrauen. Und wenn ich schon in so einer Welt sozusagen, also es kommt ja nicht von ungefähr, ja, das merkt man ja auch im täglichen Doing dann, das ist einfach sehr, sehr schwer da, also schon möglich, ja, sieht man ja an meinem Beispiel oder an den ganzen Moneypennies da draußen, die es halt machen. Aber es bedeutet schon sehr viel Arbeit, überhaupt an den Punkt zu kommen, für Frauen zu sagen, okay, ja, ich investiere jetzt, ich beschäftige mich jetzt mit meinem Geld. Da haben wir schon sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet im Vergleich zu Männern.
War das bei dir eigentlich schon immer so, dass dir das so bewusst war? Alles das, was du jetzt gesagt hast, ist ja doch irgendwo theoretisch. Mhm. Manchmal, wenn es einmal ans eigene Leben geht und die eigenen Vorstellungen und das eigene Verhalten, ist dann manchmal doch eine Differenz da, die man erstmal überwinden muss. Wie war das bei dir?
Ich muss sagen, ich war schon immer recht selbstständig und unabhängig unterwegs. Aber trotzdem, ne, bei mir war es ja auch so, diese Erfahrung, von der ich ganz am Anfang gesprochen habe, da war ich Ende 20, Anfang 30, weiß ich mal, wie alt genau, ich hatte gerade ein Unternehmen gegründet, ja, war gerade umgezogen, also so voll in meiner Stärke sozusagen drin, ne, jetzt Weltherrschaft so. Und hat wirklich alles, also alle Lebensbereiche liefen so, ne, oder hatten ein gewisses Momentum halt drin. Aber Finanzen da auch wieder nicht, ne, deswegen war ich ja da auch so leichtes Opfer, sage ich jetzt mal. Und hat mir da auch alles Mögliche aufschwatzen lassen. Also dieses Finanzthema kommt dann doch leider oftmals so als letzte Prio, obwohl es eigentlich die erste Priorität sein sollte, weil so viel dranhängt, ne? Also wenn ich finanziell gut aufgestellt bin, dann kann ich mich auch im Lebensbereich Gesundheit vielleicht besser orientieren, kann mir mehr Sachen leisten, gesunde Lebensmittel, Sport und so weiter. Vielleicht mehr Zeit, auch meine Beziehung zu pflegen oder so, ne? Also es gibt ganz viele Lebensbereiche, die daran hängen, wie bin ich finanziell aufgestellt. So, und das sozusagen umzudrehen und nicht Geld als letztes zu betrachten, sondern als erstes, wo halt viel positive Sachen auch dranhängen dann für die anderen Lebensbereiche, das habe ich in dem Moment dann auch sozusagen erst gemerkt.
Das ist mal ein guter Tipp eigentlich. Hättest du noch einen Ratschlag an Frauen, die jetzt gerade erst mit dem Investieren beginnen? So ein erster Ratschlag.
Ja, also ich plädiere ja immer sehr dafür, und das machen wir Frauen eigentlich auch, sich erstmal zu informieren. Da sind wir Frauen wirklich gut drin, ne? Also das sieht man in den unterschiedlichen Gewohnheiten und auch Handlungen am Kapitalmarkt oder generell mit Geld. Frauen machen erstmal ihre Hausaufgaben. Die gehen da analytisch dran, die arbeiten da sehr gründlich und dann investieren sie. Während Männer eher so, ja, weiß ich schon alles, ja, alles gut. machen dann halt irgendwas. Die wissen es ja auch nicht besser, die machen es halt einfach. Und das, finde ich, ist unsere große, große Stärke und die sollten wir auch nutzen. Heißt, wirklich da analytisch vorgehen und wenn sich irgendwas komisch anfühlt, vielleicht nochmal ein Schrittchen zurück, weil so diese weibliche Intuition ist auch sehr, sehr stark. Und von daher rate ich persönlich davon ab, zu sagen, na, ich mache jetzt einfach mal einen ETF-Sparplan, hier 70-30, also diese Tipps und Tricks, die man so im Internet sieht, ne? Mit diesen ganzen Formeln, die 4%-Formel, hier 70-30, tralala. So als ob Investieren für uns alle gleich wäre, also ob es keine Einkommensunterschiede gäbe, keine Rentenunterschiede. So. Und da werde ich dann immer, sehe ich mit großer Vorsicht. Aber was man auf jeden Fall machen kann, ist, ich sag mal, noch vor dem Investieren. Weil Investieren ist sozusagen, ist für mich so einer der letzten Schritte überhaupt im, ich sage jetzt mal, Geldmanagement, Geldverhalten. Der erste Schritt ist erstmal die Bestandsaufnahme. Wie viel Geld habe ich ja überhaupt zur Verfügung? Einnahmen, Ausgaben, das mal gegenüberzustellen, das ist schon so machtvoll, das schwarz auf weiß zu haben. Ist nicht sehr sexy, so ein Haushaltsbuch zu führen, aber unheimlich effektiv, ja. Weil ich dann wirklich mal sehe, wohin geht mein Geld und möchte ich das auch? Dann kann die Antwort immer noch sein, ja, möchte ich. Ja, mir ist es wert, jeden Tag 6 Euro bei irgendwo für einen Kaffee auszugeben, weil brauche ich für mein Wohlbefinden, alles cool. Vielleicht sind da manche auch überrascht, was sich da so läppert und denken sich, oh nee, warte mal, also das ist irgendwie ein bisschen zu viel. Ja, und das ist so der erste Schritt rein in die Kontrolle, in ein achtsames Geld ausgeben, so nenne ich es eigentlich immer. Hat jetzt nichts mit Verzicht zu tun. Es hat damit zu tun, was sind meine Prioritäten? So. Und die kann ich aber nur setzen, wenn ich sozusagen das auch weiß, wo das Geld hingeht. Und dann kann ich ja eine andere Entscheidung treffen. Und in dem Moment, wo ich in Kontrolle bin, wo ich wieder am Lenkrad bin, bin ich auch nicht mehr so anfällig für Werbung, für irgendwelche Social-Media-Sachen, für Newsletter, ja, nur noch heute, 2 für 1, Dinge, die wir eigentlich überhaupt nicht brauchen. Das ist ja ganz viel, es ist manchmal so ferngesteuert, ne, dass man es gar nicht so richtig wahrnimmt, was man da, wir können den ganzen Tag alles kaufen. Also wäre meine Empfehlung, wirklich zuerst mal mit einer Bestandsaufnahme anzufangen, sich dann zu überlegen, na, wo will ich denn hin finanziell, auch so Ziele sich aufzuschreiben. Soll es ein Eigenheim sein? Ja, nein. Und dann kommt natürlich bei uns Frauen speziell auch nochmal das ganze Thema Altersarmut ins Spiel, ne? Wenn wir über Ziele reden. Also wie groß ist denn meine Rentenlücke und wie ist der Weg dahin, die zu schließen? Diese Zahlen muss ich halt kennen.
Ja, da werden wir nachher am Ende des Gesprächs auch noch sozusagen die Lebenszyklen ein bisschen abklopfen. Du hast vorher schon gesagt, dass man sich Finanzwissen aneignen sollte. Was sind denn dann so die besten Quellen? Außer dein Podcast.
Ah. Also die besten Quellen, es gibt unheimlich gute Bücher zum Thema Finanzen. Gerade für uns Frauen gibt es mittlerweile auch gute Literatur. Zum Beispiel Prince Charming Isn't Coming. Ja, finde ich schon einen sehr, sehr guten Titel. So dieses Jahr, ein Mann ist keine Altersvorsorge, so in die Kerbe, die es reinschlägt. Ansonsten gibt es ja auch mittlerweile so viele verschiedene Podcasts und auch Online-Angebote. Also dieses, ich weiß nicht, wo ich die Informationen herbekomme, ist ja heute keine Ausrede mehr. Ne? Also es gibt ja mittlerweile schon viel zu viele Informationen, dass man gar nicht mehr so richtig weiß, wo man anfangen soll. Aber ich glaube, es ist gar nicht so richtig, wo genau, sondern dass ich einfach anfange. Ja, also wenn man sich jetzt einen Podcast empfehlen lässt oder einfach mal bei iTunes, Spotify reinschauen, Finanzpodcast, dann nimmt man halt einen von den großen und taucht da halt mal so rein in diese Welt. Ne? Also man muss es dann auch nicht komplizierter machen, als es ist. Ja, fangen halt irgendwo an. Dieses ich weiß nicht wo und erstmal eine Bücherliste von 20 Büchern, die ich eh nicht lese, das ist ja schon wieder so eine große Hemmschwelle, ja. Wir scrollen alle den ganzen Tag bei Instagram rum, ja, und gucken uns irgendwelche Klamotten an oder irgendwelche lustigen Videos oder so. Da gibt es auch einfach sehr gute Kanäle, denen man halt folgen kann. Sei es jetzt unser oder sei es Finanzfluss oder sei es noch ganz viele andere mittlerweile. Ich würde so ein bisschen drauf schauen, weil das ist natürlich auch ein schönes Fressen für Trittbrettfahrer. Ja, die sagen, jetzt mache ich auch mal ein bisschen Finanzcontent und werde damit Millionär. Ja, viel Spaß damit übrigens. Dass man so ein bisschen schaut, wer sind jetzt so die Etablierten, ne? Und dann einfach reinspringen, sich mittreiben lassen und dann kommt man auch schon wieder so zum nächsten. Das ist dann wie so ein Baum, der sich dann aufmacht. Einfach irgendwo anfangen.
Ja, ich glaube, das ist ganz gut, weil dann ist die Hemmschuh nicht so groß, wenn man das dann genau. 300-Seiten-Buch vor sich hat, das man dann vielleicht doch nicht liest.
Eben, ja, genau. Und wenn ein Buch, dann auch da ein seichter Einstieg. Ja? Ich muss jetzt nicht von Warren Buffett mir irgendwie was durchlesen, so absolute Profilektüre. Sondern ja, leichte Kost am Anfang und dann wird man sich schon verfangen und wird schon tiefer reingehen. Also habe ich noch niemanden erlebt, der gesagt hat, ach nö, interessiert mich, nö, doch nicht. Also es macht dann doch mehr Spaß, als man denkt.
Sagen wir mal, wir haben jetzt einen Finanzplan aufgestellt und jetzt geht es tatsächlich daran, ich das Geld wohin anlege, investiere oder wie auch immer damit umgehe. Was sind denn die Hauptunterschiede zwischen Männern und Frauen? Gibt es da statistisch oder gibt es da irgendwie Studien oder deine Erfahrungswerte, wie Männer und Frauen unterschiedlich investieren?
Ja, also ich hatte ja schon gesagt, dass Frauen ihre Hausaufgaben mehr machen, vielleicht als Männer sozusagen. Frauen investieren auch gerne langfristiger und machen nicht dieses Hin- und Her-Verkaufen, was Männer tendenziell gerne machen. Also da gibt es eine Studie aus dem Jahr 2021 von Vanguard, die sagen, dass Frauen tendenziell langfristiger investieren und sie handeln 40% seltener als Männer. Also handeln ist kaufen, verkaufen immer die ganze Zeit sozusagen hin und her. Dadurch sparen sich natürlich Transaktionskosten, auch viele Entscheidungen, emotionale Entscheidungen. Männer gehen eher in Einzeltitel, ja, weil da gibt es was zu tun. Ja, da kann ich kaufen und verkaufen. ETFs ist relativ langweilig. Ja. Männer investieren oft auch ein bisschen risikoreicher dann. Frauen legen auch mehr Wert als Männer auf nachhaltige Investments. Also die schauen da schon vielleicht nach den ESG-Kriterien oder nach den SRI-Kriterien. Ja, und das alles insgesamt sind, glaube ich, alles so Erfolgsfaktoren von Frauen, warum dann am Ende auch eine deutlich bessere Rendite rauskommt.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht auch kurzfristig oder wirklich langfristig, was würdest du sagen?
Also wenn man sich den Markt anschaut, dann ist die Antwort relativ klar. Ne? Also langfristig performt ein breit diversifiziertes Buy-and-Hold-Portfolio immer besser als ein paar Einzeltitel. Und vor allem passives Investieren performt auf lange Sicht immer besser als kurzfristiges, ne, aktives Handeln. Klar kann ich mal irgendwie den super Moonshot machen mit meiner Nvidia-Aktie, die irgendwie alle sozusagen rausreißt. Vor ein paar Tagen haben wir dann
oder gesehen, auch nicht,
was damit sonst dann noch so passiert. Genau. Ne? Das ist dann immer, darüber redet dann aber keiner am Grill. Ne? Also am Grill und tauschen sich aus über ihre tollen Tesla-Werte und hier und da. Da darf man sich dann immer nicht so blenden lassen. Ne? Wenn da jemand erzählt, ja und jetzt habe ich hier mit der und der Aktie so und so viel und so und so viel. Es redet niemand über die Verluste. Alle reden immer nur über die Gewinne. Und dann hört sich das immer alles so toll an. Und man denkt sich, ah Mist, hätte ich doch auch mal. Ja? Aber dass das nur eine von 15 Aktien ist, die der Mensch hat, die richtig gut abgegangen ist und die anderen dümpeln so ein bisschen rum oder können sich ja auch gut entwickelt haben, aber im Vergleich zu einem MSCI World dann beispielsweise dann nicht mehr so gut abschneiden, damit kann man sich nicht so gut profilieren. Deswegen redet darüber halt keiner.
Ja. Kommen wir mal zum Thema Partnerschaft. Was gibt es denn hier für beide Partner oder PartnerInnen zu beachten?
Also ich finde, der Grundbaustein ist eigentlich eine offene Kommunikation über Finanzen auch, ne? Und was meine ich damit? Ich meine damit vorab schon so früh wie möglich. Also ich finde, über Geld kann man auch durchaus beim ersten, zweiten Date schon sprechen. Ja? Mhm. Also why not? Das ist super, also total relevant, ja. Mhm. Auch so in der Partnerwahl. Und damit meine ich einmal so, okay, jetzt vielleicht nicht beim zweiten Date, aber so, wie sind wir beide individuell eigentlich aufgestellt? Ne? Also wie viel verdienst du? Wie viel verdiene ich? Was habe ich jetzt gerade individuell für Ausgaben? Was hast du für Ausgaben? Sind da Schulden irgendwo noch mit drin? Ja, habe ich irgendwelche Immobilien oder nicht oder so? Also da von vornherein wirklich transparent reinzustarten, das ist, finde ich, so das eine, so meine Bestandsaufnahme zu machen. Gar nicht, um das dann zu beurteilen, sondern einfach nur, dass man halt weiß, okay, ja, das ist dann, wenn wir die Finanzen zusammenschmeißen, dann ist das irgendwann so unsere Baseline, ja? Also das ist so das, wovon wir halt starten. Und dann kann man darüber auch diskutieren und vor allem dann, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, über meine Erwartungen zu sprechen und über meine Werte und über meine Prioritäten. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du, welches Auto wir fahren, ist mir total egal, aber ich möchte richtig schön wohnen. Also da habe ich den großen Gegenwert. Und ich habe jemanden gegenüber, wir gegenüber sitzen, also nee, Wohnen ist mir jetzt irgendwie überhaupt nicht so wichtig, lass einfach zu Ikea und irgendwie rein. Aber also zwei Autos brauchen wir mindestens und einer davon muss auch ein Sportwagen sein und so weiter. Dann sollte ich das frühzeitig wissen, wir beide voneinander und dann müssen wir uns darauf verständigen. Ja, also das heißt ja nicht, dass einer sich durchsetzt. Man kann ja auch einen Kompromiss finden oder dass man sagt, okay, ja, dann richten wir uns gemeinsam in dem Bereich nach dir und in den anderen aber nach mir. Ja, also wenn jemand in einer Sache total viel Wert sieht und der andere aber nicht, dann muss darüber gesprochen werden, weil das ist absolutes Konfliktpotenzial. Also das größte Streitthema in Beziehungen, also eines der größten ist Geld und als Unterkategorie davon, wenn eine Person meint, die andere Person hätte Geld für Quatsch ausgegeben. So, und Quatsch könnte in meinen Augen dann das große Auto sein. Ich sage, was ist das für Quatsch? Braucht doch kein Mensch. Und der andere sagt aber, ja, aber ich, boah, das ist irgendwie für mich so voll das Fahrerlebnis und so. Ja, es ist ja mehr als ein Auto. Also will sagen, da sollte man zügig über Prioritäten sprechen und vor allem, ich sag mal, das waren jetzt so vielleicht so ein paar simple Beispiele, aber auch mal die größeren Themen, ne? Wollen wir Kinder haben? Ja, nein. Wie läuft das dann eigentlich finanziell? Ne? Wer bleibt zu Hause? Wie lange? Wer nimmt Elterngeld? Wer arbeitet vielleicht Teilzeit? Wie früh geben das Kind in die Kita? Da. Das hat ja alles auch riesengroße finanzielle Implikationen. Möchten wir ein Haus bauen oder kaufen? Eigenheim? Ja, nein. Ja. Und wenn beide da immer d'accord sind, umso besser. Trotzdem gut, dass wir darüber gesprochen haben. Einfach nur zu wissen, wir sind d'accord. Und wenn es da halt in vollkommen verschiedene Richtungen geht, dann muss man halt am Anfang darüber sprechen und dann halt schauen, was das Ergebnis ist, weil dann irgendwann 15, 20 Jahre into the relationship und dann merkt auf einmal einer so, oh, warte mal, das passt irgendwie gar nicht. Das ist dann halt einfach schade, ne?
Und würdest du sagen, es ist sinnvoll, immer zu zweit sozusagen finanzielle Pläne und Investitionen auch zu machen? Oder kann es vielleicht auch Vorteile haben, dass jeder seinen eigenen sozusagen Finanzplan hat und auch Investitionen macht?
Also ich finde, es sollte beides geben. Also jeder sollte seinen eigenen Finanzplan machen. Wenn wir es über das Investieren sprechen, haben wir gerade schon so ein bisschen aufgedröselt, Mann und Frau, wir investieren die unterschiedlich. Da finde ich es, glaube ich, schwierig, beide übereinzubekommen. Vor allem, man investiert ja auch nach seiner persönlichen Risikobereitschaft. Und wenn ich jetzt viel risikobereiter bin als mein Partner, dann können wir auch nicht in das Gleiche investieren sozusagen. Nichtsdestotrotz, finde ich, sollte es einen gemeinsamen Finanzplan, so wie du es ja gerade auch genannt hast, geben im Sinne von, ja, auf was sparen wir vielleicht auch gemeinsam hin? Ja, also für das Auto müssen wir vielleicht erstmal ein bisschen sparen oder so. Wie stehen wir eigentlich auch zu Krediten? Also das sind schon einige Fragen, ne? Mhm. Und jetzt im Bereich auch Konto zum Beispiel, gemeinsames Konto oder getrennte Konten, würde ich auch sagen, beides. Ja, es gibt ein schönes Modell, das ist das Drei-Konten-Modell. Das heißt, da gibt es ein gemeinsames Konto, da fließen beide Gehälter drauf, wird alle gemeinsamen Ausgaben getätigt und dann fließt das Geld, was sozusagen übrig ist, zurück auf die beiden individuellen Konten. Da kann dann jeder noch mitmachen, was er will, ne? Und das ist mir dann auch, dann kauf dir halt von deinem Geld dein Auto, ja? Solange es nicht mein Geld ist, mir egal, ja? Oder flieg in Golfurlaub mit deinen Buddies oder was auch immer. Und das finde ich auch, macht für mich total Sinn, da diese Kombination zu haben. Und jetzt nochmal aus der Sicht der Frau auch total, einfach da auch finanziell unabhängig zu sein, zu sagen, ich habe mein eigenes Konto, ich habe meine eigene Rentenversicherung, ich habe meinen eigenen ETF-Sparplan, ich habe mein eigenes Vermögen, was ich da aufbaue. Ist immer besser, als alles komplett symbiotisch vermischt zu haben, weil Ehen werden auch geschieden, Menschen trennen sich, ja, wird dann oft mal vergessen in den Anfangsjahren.
Was ist denn, wenn es jetzt zum Beispiel zur Auflösung von Finanzen kommt, was ja sehr häufig tatsächlich der Fall ist, wie kann man denn das am besten über die Bühne bringen, beziehungsweise wahrscheinlich schon vorher?
Vermutlich. Ja, auch da liegt eigentlich wieder die Lösung in der Vorbereitung. Ne? Also genau das, was ich gesagt habe, eine Kombination aus Dinge zusammen machen, klar, aber auch einzeln meine Sachen zu haben. Je mehr es verbandelt ist, ja, je komplizierter es verbandelt ist, desto schwieriger wird es natürlich, das auch dann irgendwann wieder aufzudröseln. Von daher, dafür gibt es aber ein Recht, ja, dafür gibt es Regeln, dafür gibt es Rechte, dafür gibt es Verträge, Ehevertrag, Partnerschaftsvereinbarung, das kann man alles treffen. Das kann man übrigens auch nach der Heirat noch machen. Ja, man kann jetzt auch noch einen Ehevertrag machen. Also das sind für mich so Punkte, die eigentlich im Vorhinein schon geregelt sein sollten, damit, wenn es dann zu einer Scheidung kommt oder zur Auflösung der Finanzen, damit es eigentlich ganz klar ist. Weil dann, also in dem Moment wird es halt emotional. Und in dem Moment, je nachdem, welche Verletzungen und so weiter, wird es natürlich sehr, sehr schwierig, da rational irgendwelche Sachen auseinander zu dividieren. Ja. Und das ist dann natürlich auch nochmal Öl ins Feuer, was vielleicht eh schon hochgekocht ist, sich dann doch an diese Finanzen nochmal aufzuhängen, bis hin zu niemand gönnt einem dem anderen noch irgendwie einen Zehner oder so. Das ist natürlich sehr, sehr traurig, aber soll vorkommen. Also da ist wirklich, glaube ich, der größte Tipp, rechtliche Absicherung, Ehevertrag machen. Und also in so einem Ehevertrag oder Partnerschaftsvertrag kann man so viele Sachen auch schon regeln. Ne? Da kann man auch regeln, wie wird es mit den Unterhaltszahlungen laufen, was machen wir jetzt mit der Immobilie und so weiter. Bei Immobilien übrigens auch, ja. Wer steht da im Grundbuch? Wenn die Immobilie beiden gehört, sollten beide im Grundbuch stehen. Das ist ein Fehler, den viele Frauen machen, zu denken, ihnen würde etwas gehören. Wenn da aber nicht dein Name draufsteht, dann gehört dir das nicht. Dann ist es nicht deins. So, ja, da kann man das auch irgendwie aufdröseln und Zugewinngemeinschaft und bla bla bla, klar. Aber je klarer es von vornherein ist, desto besser natürlich, klar. Und je eigenständiger ich auch eh schon bin, ich höre auch immer wieder von Fällen, ja klar, habe ich dann theoretisch ein Recht auf die Hälfte des Geldes, was auf dem gemeinsamen Konto ist. Wenn ich da aber nicht rankomme, weil mein noch Ehepartner, Partnerin mir einfach die EC-Karte wegnimmt und die zerschnitten hat, bei der Bank angerufen hat und irgendwie eine Vollmacht entzogen oder was auch immer, dann komme ich da halt nicht dran. So, und dann schlafe ich halt ganz schnell bei Freunden auf dem Sofa, weil ich einfach kein Cash habe, obwohl es mir gehört. Ich komme aber einfach de facto einfach nicht dran. Und das sind dann natürlich sehr, sehr brenzliche Situationen, die man ja vorbeugen kann. Muss ja nicht sein.
Ja, und dann gehen wir mal ein bisschen weiter im Leben sozusagen. Nehmen wir mal an, wir sind jetzt auch schon fortgeschritten und es geht auf die Pension oder auf die Rente zu. Wie stehst du denn zur privaten Altersvorsorge? Oder hast du da vielleicht Tipps, wie man vorsorgt am besten?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal, wo ist sozusagen das Problem? Das Problem ist gerade, also in Deutschland wie in Österreich ja auch, dass die durchschnittliche Rente oder Alterspension von Frauen speziell sehr, sehr gering ausfällt. Also auch da wieder, je nachdem, welcher Statistik man so glauben will. Aber in Deutschland reden wir da so über irgendwo zwischen 800 bis 1.000 Euro pro Monat, ne? Obwohl ich ganz gut verdient habe. Ja, das ist jetzt nicht, naja, wenn du nichts verdienst, kriegst du natürlich auch nichts raus, sondern das trifft halt voll den Mittelstand. Ne? Also das sind Frauen, die in Ordnung verdient haben. Die haben ihre 2.500 Euro nach Hause gebracht, brutto, und stehen dann aber am Ende da und sollen irgendwie von 1.000 Euro leben. Davon geht noch Inflation ab. Also eigentlich muss man sagen 600 Euro. Also, also absolut Wahnsinn. Und deswegen gibt es gar keine Alternative zur privaten Vorsorge. Ne? Alles, was gesetzlich kommt vom Staat, nehmen wir gerne mit. Herzlichen Dank. Ja, aber dass das nicht reicht, dass das nicht alles sein kann, ist, denke ich, auch klar. Das heißt, da kann man super gut noch mit einer privaten Rentenversicherung arbeiten, so für den Sicherheitsbaustein und natürlich auch mit Investments. Also die Investments, über die wir bei Madame Moneypenny zum Beispiel reden, das ist Rente, ne? Das ist private Altersvorsorge. Das ist nicht, ich kaufe mir ein Privatjet irgendwann. Ja, schön, wenn es so kommt. Aber das ist halt einfach im Alter nicht am Existenzminimum leben zu müssen. Also darum geht es unterm Strich. Und deswegen sind das eigentlich so die Säulen. Ne? Also das alles, was vom Staat kommt, okay, private Altersvorsorge, private Rentenversicherung, betriebliche Altersvorsorge kann auch sehr attraktiv sein. Und aber natürlich für die Rendite mein privates Depot, Portfolio an Aktien, ETFs, was auch immer ich da habe. Und alles zusammen ergibt dann idealerweise so viel Cash im Alter, dass ich damit meine eigene Rente finanzieren kann.
Und du machst ja auch Beratungen für Personen, also Finanzberatungen. Hast du da vielleicht eine Geschichte, die besonders im Kopf geblieben ist? Vielleicht eine Person, die eher einen ruppigen Start hatte oder viele finanzielle Probleme hatte und dann am Schluss vielleicht doch noch irgendwie auf eine gute Bahn gekommen ist?
Ja, also da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Beispiele. Ich überlege jetzt gerade, vor ein paar Wochen oder Monaten hatte ich mit einer Moneypenny, wie sie sich ja nennen, die hat auch bei uns das Mentoring-Programm gemacht. Ich glaube, beide Programme, Finance First und das Mentoring-Programm, hatte sie gemacht. Und an die musste ich gerade auch denken bei dieser Partnerschaftsgeschichte, weil das war so eine typische Geschichte von Frau, eigentlich ganz gut verdient, ja, gut ausgebildet, gut verdient, Finanzen, nada. Ja, also hat alles der Mann gemacht, von vorne bis hinten. Sie wusste nicht, wie viel Geld verdienen wir eigentlich, wie viel Geld geben wir eigentlich aus. Halt immer so, naja, wird schon klappen. So, der wird sich schon melden, wenn es nicht mehr klappt. Ne? Und dann kam es halt so, wie es kommen musste. Die Scheidung stand irgendwie im Raum. Und sie hat es so beschrieben, sie stand wirklich finanziell vor dem Nichts, weil sie de facto dann auch nichts mehr hatte. Ja, also wir übergeben das dann den Männern in der Hoffnung, dass sie ihnen was Gutes damit machen. Aber die wissen ja auch nicht, was sie tun. Also viele, ja. Und bei ihr war das dann so, diese Scheidung erstmal sich zu trennen, obwohl man quasi finanziell weiß, das wird nicht leicht. Und das ist auch ein großes Thema, finde ich, in Partnerschaften, gerade für uns Frauen, dass wir finanziell selber eigen so gut aufgestellt sind, dass wir uns überhaupt trennen können. Man kann sich immer trennen. Ja, also man findet da auch immer irgendeine Lösung. Niemand sollte in einer unglücklichen beziehungsweise vielleicht sogar gewalttätigen Beziehung bleiben, weil man denkt, das scheitert jetzt an 500 Euro. Aber das ist halt oft genau das, was in den Köpfen dieser Frauen halt dann abgeht. Ne? Boah, ich bin so finanziell abhängig von ihm, ich kann mich eigentlich gar nicht trennen. Ne? Es ist, oder da müsste ich ja meinen Standard aufgeben oder so, ne? Um jetzt mal sehr privilegiert zu sprechen. Das ist ja auch die Frage, was man dann sozusagen aufgibt. Und bei ihr war das eigentlich genau der gleiche Fall. Nur bei ihr war es dann halt so, dass sie sagte, okay, muss ich aber. Also Finanzen kann jetzt nicht der Grund sein, hier irgendwie zu bleiben in dieser unglücklichen Partnerschaft. Ich glaube, es waren auch Kinder im Spiel. Und dann, genau, muss in dieses Haus auseinander dividieren. Also unterm Strich stand sie wirklich ohne alles da in irgendeiner kleinen Mietswohnung. Ich glaube auch noch mit den zwei Kindern oder so. Und sagte sich so, okay, das war wirklich rock bottom. Also tiefer ging es in ihrer Sicht eigentlich nicht, ne? Kein Geld, kein. Also, die wusste ja nicht mal, was reinkommt. Sie hat selber, ich glaube, sie hat auch lange von einem Erbe gelebt oder irgendwas so, dass sie nicht mal ihre Einnahmen kannte, ne? Sie wusste nicht mal, okay, was brauche ich eigentlich zum Leben? Also, so blank war sie quasi. Und wenn man das jetzt hört, dann merkt man sich so, ja, kann ja wohl irgendwie nicht sein oder so, aber natürlich kann das sein, ja? Das sind ja nicht dumme Menschen oder so, sondern das ist dann auch so eine Dynamik. Und dann muss man auch immer schauen, mein Gegenüber, welche Interessen hat der denn, ja? Und es ist jetzt auch nicht so, das gibt es ja auch Studien dazu, dass Männer es tendenziell nicht so gut finden, wenn die Frau zum Beispiel mehr verdient oder finanziell besser aufgestellt ist. Also da muss man ja auch ein bisschen tiefer gucken und nicht immer nur sagen, ja, Mann, Frau, wer verdient wie viel und was lässt sie damit sich machen und so, sondern welche Dynamiken herrschen da. Und wenn ich in einer Beziehung bin, wo wir zwar sagen, Augenhöhe sehen wir ganz erstrebenswert, ja klar, aber de facto sind wir da vielleicht in einem kleinen System, was wir uns beide gebaut haben, wo keine Augenhöhe stattfindet, sondern eine krasse Abhängigkeit, die vielleicht auch immer wieder befeuert wird. Das ist man schnell in toxischen Beziehungen und Narzissmus und so weiter, aber das ist ja auch alles, das sind ja keine Einzelfälle, will ich damit sagen. Also jeder kennt das vielleicht so in ein oder anderen Schattierungen, dass man so das schon mal so erlebt hat. Sondern das ist irgendwie komisch, ja. Naja, genau. Und diese Frau war da wirklich sozusagen rock bottom. Ich könnte jetzt noch drei andere Geschichten erzählen. Musste wirklich bei einer Freundin auf dem Sofa schlafen, weil das gemeinsame Konto war für sie gesperrt, obwohl ihr da die Hälfte gehört hat, theoretisch. Ne? Ja. Und dann von da aus wieder aufzustehen, ist möglich, erfordert halt viel Kraft. Und im Nachhinein hätte man es natürlich auch idealerweise ein bisschen einfacher haben können. Aber das ist auch das Schöne an uns Frauen. Wir sind Stehaufmännchen, ja. Also wenn es einer von ganz unten wieder hochschafft, dann sind es halt wir Frauen, weil machen wir eh schon die ganze Zeit, ja. Also was wir eh schon alles buckeln und arbeiten und tun und am Laufen halten, dann schaffen wir dieses Finanzthema ja eigentlich mit links.
Und das heißt, die Frau ist hoffentlich auch wieder, hast du ja irgendwie nicht geholfen auf die Beine.
Ja, genau. Ja, genau. Also die hat ja das Programm bei uns gemacht. Also, ne, und da ging es halt wirklich darum, Haushaltsbuch zu führen, Einnahmen, Ausgaben. Also wirklich so die Basics zu machen, die manche Leute dann skippen, weil brauche ich irgendwie alles nicht. Aber das sind halt absolut die Basics. So. Und damit anzufangen, ist immer eine gute Idee. Wenn man alles schon wüsste, wie es geht, hätte man die Probleme ja nicht. Ja, also ein bisschen das Ego zurückschieben und sagen, ja, ich fange vorne an bei dem blöden Haushaltsbuch. Genau, und das hat sie gemacht. Also wirklich von vorne bis hinten alle Schritte durchgegangen und genau, neuen Job gefunden, Notgroschen erstmal angespart. Auch ein Thema, ja, also viele, ich glaube 30% der Deutschen zum Beispiel haben null Ersparnisse, ja, so Notgroschen erstmal anzusparen, um dann Polster zu haben, von dem man aus auch agieren kann, dann hinterher mit risikoreichen Investments. Ja, also so hat sie sich quasi Schritt für Schritt entlang gehangelt bis zu dann genau auch ETF-Sparplan und so, aber ist dann schon ein Weg, ist dann schon ein Weg auf jeden Fall.
Ja, das glaube ich. Ja, vielen Dank. Es war sehr spannend, finde ich. Ich nehme jetzt vor allem mit, dass du nichts von diesen normalen 70-30-Regeln und die es alle so gibt im Raum mitnimmst. Das fand ich sehr interessant. Ich fand es auch spannend, dass du nochmal so einen richtigen Deep Dive gemacht hast, was auch passieren kann, wenn es mal schlecht läuft, einfach finanziell in der Partnerschaft, wie auch immer. Und wie man sich dann doch wieder hochkämpfen kann. Und das finde ich wirklich ganz toll. Und ich glaube, es macht auch Spaß und es gibt ein bisschen Hoffnung, dass man sich nicht super tief einlesen muss, sondern dass man auch einfach mal locker anfangen kann. Das finde ich irgendwie auch eine gute Idee zum Mitnehmen.
Ja, absolut. Definitiv.
Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Vielen Dank auch fürs Zuhören, euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Schickt uns gerne Feedback und Fragen an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns immer. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirt. Ich bin Natascha Ickert. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.